Herzlich willkommen. Hier ist der Denkwandler, der Podcast von Professor Timo Leukefeld. Dieser Podcast ist ein Ort für visionäre Denkanstöße, spannende Geschichten und praktische Lösungen rund um Energie, Nachhaltigkeit und die großen Fragen einer selbstbestimmten Zukunft. Lehnen Sie sich zurück und denken Sie neu. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist der Denkwandler-Podcast und ich begrüße recht herzlich Professor Timo Leukefeld. Hallo, Herr Professor Leukefeld.
Hallo, ich grüße Sie.
Unser heutiges Thema, ich weiß gar nicht, also zuerst würde ich diesen Begriff mit so ein bisschen Science Fiction, das wäre so der erste Gedanke. Dann dachte ich, Schwarzmalerei und alles gar nicht so schlimm. So ganz langsam bekommt mich aber der Gedanke, vielleicht ist es sogar Realität bald, über was wir heute sprechen. Das große Wort heißt Blackout. Was ist es denn von den ganzen genannten Dingen, Herr Professor Leukefeld? Was sagen Sie?
Also ich würde mal sagen, und wir werden ja heute über die Details noch sprechen, Deutschland ist schon auf Blackout-Kurs und die Einschläge kommen näher. Also wir haben das in Spanien gesehen, wir haben das in Tschechien gesehen und man hat ja auch den Europäischen Verbund. Das heißt, es geht dann immer ganz schnell, dass es eine Kettenreaktion gibt. Und im Moment sind die Vorzeichen eigentlich schon sehr stark in Richtung Blackout-Kurs. Und die Frage ist, ob jetzt demnächst dagegen gesteuert wird oder ob man einfach in so eine Situation dann hineinläuft.
Blackout ist in meiner Welt jetzt ein Stromausfall, ein großer Stromausfall. Also nicht zu Hause FI-Schalter, ne? Und Klassiker Mikrowellenuhr hat sich wieder auf 000 gestellt, sondern das hält ein bisschen länger an und man klingelt bei den Nachbarn und die Klingel funktioniert wahrscheinlich schon gar nicht. Man klopft bei den Nachbarn und die sagen, ja, bei uns auch. Und dann guckt man die Straße lang, alles dunkel. Das ist für mich Blackout. Ist das auch so, wie Sie ihn beschreiben würden oder was ist in Ihrer Welt ein Blackout?
Na, es gibt so zwei Definitionen. Der Blackout ist eigentlich ein unkontrollierter, großflächiger Stromausfall. Und es gibt dann noch den Brownout. Das ist sozusagen lokal begrenzt. Eine Stromabschaltung, die man künstlich herbeigeführt hat, um schlimmere Situationen zu verhindern. Also Brownout ist eine geregelte Abschaltung lokal. Man sagt, hier gibt es ein großes Problem. Und Blackout ist unkontrolliert, unerwartet natürlich und hat wesentlich größere Flächenausmaße.
Okay, Brownout wäre dann bei einem AKW, jetzt nur mal als Beispiel, wenn es eins noch am Strom wäre in Deutschland, man wüsste, da ist gerade irgendwas, wir müssen alles drumherum schnell abschalten. Ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen Science-Fiction-Sprache, aber das wäre Brownout. Blackout ist wirklich komplett Lichter aus.
Dunkel, genau.
Dunkel. Deutschlandweit oder gilt das auch jetzt, sagen wir mal, Sachsen-Anhalt?
Na, es kann auch in einem Bundesland ein Blackout sein, aber es kann auch deutschlandweit sein und es kann auch auf den Europäischen Verbund überspringen, weil natürlich Europa miteinander sehr stark vernetzt ist. Und dann ist immer die Frage, greifen die ganzen Sicherheitsmechanismen, gibt es menschliche Fehler, also dass mal jemand einpennt in so einer Leitwarte, ich übertreibe jetzt mal, siehe Tschernobyl damals, das große Unglück ist ja eher auf menschliches Versagen zurückzuführen. Also kann man jetzt nicht vorhersagen, ne? Aber Blackout ist schon eine krasse Sache, weil das dann schon einen großen Teil des Landes betrifft, sagen wir mal so. Und über die Konsequenzen werden wir ja dann nochmal sprechen.
Fangen wir mal an, wie realistisch das Thema ist, über das wir hier sprechen. Nehmen wir mal Freiberg, dann nehmen wir mal Hessen und Deutschland. Wenn wir jetzt diese drei Situationen oder Orte quasi nehmen, was würden Sie sagen, wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass es in den nächsten 10 Jahren zu einem Blackout kommt? Freiberg, ganz Hessen, ganz Deutschland.
Also in den Regionen ist es schwer zu sagen, weil ich jetzt kein Spezialist bin und keine Datenlagen von Hessen habe, Deutschland. Freiberg wäre wahrscheinlich, würde noch mit einem blauen Auge davonkommen, weil wir eine starke eigene Stromerzeugung haben. Nicht nur ein Wasserkraftwerk, was einfach dann weiterläuft, sondern wir haben auch eine Kraft-Wärme-Kopplung, wo Strom erzeugt wird. Also dort kann man sich noch selber ein bisschen helfen. Zu Hessen kann ich wenig sagen. Also wie wahrscheinlich ist es? Das ist natürlich der Blick in die Glaskugel. Ich denke, die Einschläge kommen, wie gesagt, näher. Spanien und Tschechien, die ganz konkreten Beispiele hatten wir. Und wir können eigentlich nur eher mal über die Ursachen sprechen. Wann dann sowas eintreten kann, ist wirklich Glaskugel lesen, kann ich nicht sagen. Aber ich denke, der Horizont in den nächsten 5 Jahren ist es nicht unwahrscheinlich, dass sowas passiert. So, und die Ursachen sind natürlich sehr, sehr, sehr vielschichtig. Ich fange mal damit an, dass in der Politik oft ein Unverständnis vorhanden ist über den Unterschied zwischen Arbeit und Leistung. Also zwischen Kilowatt, was eine Leistung ist, und Kilowattstunde, was eine Arbeit ist. Wir haben also jetzt in Deutschland etwa 5 Millionen Photovoltaikanlagen und etwa 30.000 Windkraftanlagen mit einer installierten Leistung von etwa 171 Gigawatt. Das ist die Leistung. Und was jetzt passiert in der Politik ist oft, naja, wir haben jetzt 171 Gigawatt Leistung Sonne und Wind, also schalten wir 171 Gigawatt Leistung von alten Kraftwerken ab. Also Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke. Und jetzt ist aber das Problem, dass die 171 Gigawatt Leistung von Sonne und Wind eben nur da sind, wenn Sonne und Wind vorhanden sind. In der Dunkelflaute, die wir letztlich erst hatten, ist die Arbeit, die die dann verrichten können, die Solaranlagen und Windkraftanlagen, auf unter 5% abgesunken. Das heißt, in dem Moment müssen sofort über 150 Gigawatt Leistung woanders her bezogen werden. Und wir haben ja früher, waren wir ein Netto-Exportland an Strom, jetzt sind wir ein Netto-Importland. Das heißt, wenn dann dieser Strom fehlt, dann kann man versuchen, mit schnellen, regelbaren Kraftwerken, schnelle Gaskraftwerke sind da eigentlich im Moment das Einzige, oder mit ganz vielen Pufferbatterien, die wir aber noch nicht haben, kann man gegensteuern. Wenn man nicht gegensteuern kann, muss man zukaufen. So, wir kaufen dann also in solchen Situationen Wasserkraft aus Norwegen, wir kaufen Kohlestrom aus Polen und Atomstrom aus Frankreich zu. Das heißt, die Situation ist am Ende die gleiche, als wenn wir hätten in dem Moment unsere Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke weiter betrieben. Und das ist die eine Situation, dass also zwischen Leistung und Arbeit nicht unterschieden wird. Und ich lehre das selbst bei mir an der Universität im Unterricht, dass wir eigentlich von fluktuierenden erneuerbaren Energien sprechen. Also die sind immer mal da, mal nicht da. Sonne scheint am Tag, nachts ist es dunkel. Man hat eben jetzt nach 20 Jahren Forschung wirklich erschrocken festgestellt, dass nachts keine Sonne scheint. Na, man hat also zugebaut. Und jetzt kommen wir zur nächsten Ursache. Man hat also in den letzten Jahren den Ausbau der Netze sträflichst vernachlässigt. Man hat die Intelligenz der Netze sträflich vernachlässigt und man hat den Aufbau von Energiespeichern für Strom, ob jetzt Pumpspeicherkraftwerke, große Akkus, was auch immer, auch sträflich vernachlässigt. Das heißt, wir haben jetzt Situationen, wo im Norden Deutschlands sehr viel Wind bläst und die Anlagen müssen abgeregelt werden, weil wir keine Leitung vom Norden nach Süden haben. Im Süden ist aber Mangel und dort werden dann die Gaskraftwerke angeworfen. Das ist die Situation, die wir im Moment haben. Das ist eine weitere Ursache. Dann natürlich diese Millionen Anlagen. Also in den letzten 5 Monaten sind alleine 800.000 neue Kraftwerke ans Netz gegangen. Also Photovoltaikanlagen und Windkraftanlagen. 800.000 in den letzten 5 Monaten. Das führt natürlich dazu, dass es immer mehr Zeitpunkte gibt, wo entweder zu viel oder zu wenig Strom im Netz ist. Und ich meine, das wissen Sie selber wie ich, das ist Physik 9. Klasse. Ich muss jederzeit in der Lage sein, so viel Strom zu produzieren, wie verbraucht wird. Wenn ich zu viel habe, muss ich entweder die Erzeugeranlagen abschalten, was insbesondere bei Wind sehr gut geht, bei großen Photovoltaikanlagen auch, bei kleinen Photovoltaikanlagen eben sehr schlecht geht. Die sind im Moment nicht abschaltbar. Die nachzurüsten würde zur völligen Unwirtschaftlichkeit führen, weil eben dann ein Hausbesitzer mit einer 6 kW Peak Photovoltaikanlage genau mittags dann sein Abschaltsignal kriegt. Also er müsste erstmal die Abschalteinrichtung einbauen, was recht teuer ist, damit der Energieversorger aus der Ferne abschalten kann. Und dann müsste er, ja praktisch wird abgeschalten, wenn die Sonne scheint und muss dann in dem Moment Strom aus dem Netz für teures Geld dazu kaufen. Ne? Obwohl er eigentlich in die Photovoltaikanlage investiert hat, um Strom günstiger zu erzeugen. Also diese schlechte Regelbarkeit ist schwierig bei den kleinen Anlagen. Und jetzt passiert Folgendes. Wenn also zu viel Strom im Netz ist und ich krieg's auch ans Ausland nicht weggebracht, weil auch dort gerade der Wind weht und die Sonne scheint, dann fliegt irgendwann die Sicherung raus. Das kennt man. Ne? Und in Spanien ist ja genau das passiert. Dort war dann zu viel Strom drin. Es war eine Schwingung drin. Ich will es jetzt gar nicht zu technisch erklären. Und es sind 2 von 5 Atomkraftwerken ausgefallen, zufällig, zeitgleich. Und dann war eben ein Blackout da. So, jetzt haben wir in Deutschland die Situation, wir sind ja immer noch bei der Frage der Wahrscheinlichkeit. Wie wahrscheinlich ist es? Diese Eingriffsmaßnahmen, wenn man Photovoltaik abschaltet, Wind abschaltet, im Süden Gaskraftwerke hochfährt, also massive Eingriffe von mehreren Leitwarten, das nennt man Redispatch-Maßnahmen, also Notfalleingriffe zu Deutsch. Und um mal die Dimensionen zu zeigen, wo wir stehen, wir hatten vor etwa 20 Jahren im Jahr noch 3 bis 6 solche Redispatch-Maßnahmen, also wo 3 bis 6 Mal im Jahr massiv eingegriffen wurde, um einen Notfall zu vermeiden. Die Anzahl dieser Notfalleingriffe lag letztes Jahr bei 17.200, also von der Steigerung her. Und es ist eigentlich klar an solchen Zahlen, es ist nicht mehr die Frage, ob ein Blackout kommt, sondern nur noch, wann er kommt. Ja? Das sind mal so ein paar Sachen. Und natürlich, wenn wir jetzt in 5 Monaten 800.000 Erzeuger mit fluktuierender erneuerbarer Energie dazu gebaut haben und gleichzeitig die Atomkraftwerke abgeschalten haben und jetzt noch die Kohlekraftwerke abschalten, dann ist eigentlich der Kollaps der Energieversorgung vorprogrammiert. Ne? Weil wir eben den Netzausbau, da kommen wir nicht voran, das sind gigantische Kosten. Energiespeicher kommen jetzt langsam, aber das reicht nicht aus von der Menge her. Und die Intelligenz, das Ausrollen von intelligenten Stromzählern, die dann Preissignale bringen könnten, ist auch total ins Stocken geraten. Ja. Also ich glaube, es ist nicht mehr die Frage, ob ein Blackout mal kommt oder Brownout als Vorstufe, sondern nur noch wann.
Ich habe diese ganz naive, kindliche Vorstellung. Ich stelle mir das so ein bisschen wie so dieses Domino-Day vor. Kennen Sie ja vielleicht, ne? Dass man, also Domino kennt man stellt dann so 10.000 Steine auf, vorne stupst man an. Ne? Und was man da ja macht, ist, dass man so Sicherheitslücken einbaut, die man ganz am Ende erst schließt. Ne? Dann kommt nämlich so ein Trampel wie ich und ups, bei Stein 9000 aus Versehen mal irgendwas angestoßen und 7000 Steine fallen um. Das heißt, das macht man ja nicht, sondern alle 300 Steine kommt eine Lücke, damit dann nicht einfach der komplette Blackout in diesem Szenario entsteht. Ist das hier auch so? Also ist es dann so, dass man erstmal sagt, es geht jetzt lokal, ne? Also es wächst irgendwie aus Freiberg, ne? Herr Professor Leukefeld hat einen Wasserkocher angemacht und zack, Deutschland ist dunkel, so ist dann nicht, ne? Sondern das ist das so? Gibt es da Sicherheitssysteme dazwischen oder ist das wirklich, kann es von einer Sekunde auf die nächsten, zack, alles dunkel?
Also es gibt eine Menge Sicherheitssysteme und Deutschland hatte vor 20 Jahren wirklich noch eines der sichersten Energieversorgungssysteme der Welt, muss man sagen. Das ist heute nicht mehr der Fall, weil einfach die Menge der Störfälle so dramatisch zugenommen hat. Also vor 20 Jahren noch 3 Notfalleingriffe bis 6, letztes Jahr 17.200, Tendenz stark steigend. Also es ist eigentlich völlig klar, dass irgendwann die Sicherheitssysteme überfordert sein werden. Denn es kommen ja noch andere Dinge dazu. Wenn wir so von Cyberattacken reden, ne, wie Energiesysteme lahmgelegt werden können, gab es letztlich eine schöne Studie, wo man mal in China recherchiert hat, wie viel wissenschaftliche Untersuchungen dort durchgeführt wurden und staatlich gefördert wurden, wo man mit Software Energieversorgungssysteme checkt in anderen Ländern, die Schwachstellen herausfindet und aktiv Maßnahmen vorschlägt, um in den Schwachstellen Hebel anzusetzen, diese Energieversorgung zu stören. Ich glaube, das waren 150 Studien, die man öffentlich zugänglich gefunden hat. Da kann man sich vorstellen, was nicht öffentlich gestellt wird, also beim Militär und so weiter, was dort noch geforscht ist, die Zahl wird wahrscheinlich wesentlich höher liegen. Also wo man sieht, andere Länder entwickeln Strategien und Software, um Energieversorgungssysteme lahmzulegen. So, wenn das sozusagen noch dazukommt zu der an sich hohen Grundbelastung an Notfalleingriffen, ist selbst mit einer Cyberattacke das Land lahmzulegen. Ich denke, die Politik weiß das. Also in den letzten Jahren hören sie ja ständig diese Appelle, man soll sich Notvorräte zulegen, Essen, Trinken, Wasser und so weiter, falls mal der Strom ausfällt und so weiter. Also diese Appelle werden ja nicht umsonst über die öffentlichen Medien permanent ausgestrahlt. Das sollte man wirklich ernst nehmen, weil ich denke, der Politik liegt die Datenlage vor. Die wissen, dass es sehr, sehr kritisch ist. Und ich bin ja ausgebildeter Energiewirtschafter, nur mit dem Kopf schütteln, die Kraftwerke bei uns abzuschalten, also Atomkraftwerke abzuschalten und jetzt wieder dafür Gaskraftwerke aufzubauen. Ne? Also erst schalten wir die ab, die ohne CO2 Strom erzeugen können, eine sichere Grundlast und sicherlich eine gute Übergangslösung gewesen wären, zumal das noch die sichersten Kernkraftwerke in ganz Europa sind, weil sie neu und moderner, die schalten wir ab, sprengen die ganzen Kühltürme und so weiter und bauen jetzt für viel Geld wieder neue Gaskraftwerke ab, die dann ganz viel CO2 ausstoßen, sehr teuer sind, weil sie eben nur selten benutzt werden und eigentlich will da keiner ran, das heißt wieder mit viel Subventionen. Da kann man als ausgebildeter Energiewirtschafter nur mit dem Kopf schütteln. Also solche ideologischen Schritte, die da gemacht wurden, werden unserem Land sehr, sehr teuer zu stehen kommen.
Spannenderweise ist heute Morgen ein Arbeitskollege zu uns ins Büro gekommen und sagte, wir haben bei uns einen Wasserrohrbruch im Haus, Wasser abgestellt. Wir reden jetzt nur von Wasser, also nicht von Strom, von irgendwas. Und wir haben darüber gesprochen, also er sagte, er hatte noch so 0,75 Liter Wasser im Wasserkocher. Und dann haben wir darüber philosophiert, was jetzt der richtige Einsatz ist. Ne? Also natürlich reden wir über Kaffee.
Klar, Kaffee.
Kaffee, Zähneputzen, irgendwie Körperhygiene muss auch noch stattfinden. Toilette, ne? Also Spülkasten. So, da ist die Frage, wie geht man jetzt? Und das sollte irgendwie ein Tag, also bis heute Abend dann. Jetzt sind sie zum Glück im Büro, aber das hat uns schon mal so gezeigt. Ich meine, das ist ja wirklich eine minimale Form von klitzekleinem Chaos von dem, was man normalerweise kennt. Und es war sofort Black Hawk Down. Ne? Also was passiert jetzt? Und da würde ich gerne mal mit Ihnen drüber philosophieren, auch wenn es vielleicht ein bisschen populistisch ist. Aber ich glaube, jeder hat ja diese Weltuntergangsszenarien auch mal im Kopf. Und jetzt hören wir schon, das ist gar nicht Weltuntergang, sondern das ist etwas, was mit einer nicht unwahrscheinlichen Wahrscheinlichkeit auf uns zukommt. Was passiert denn da? Also jetzt sagen wir mal 24 Stunden Blackout in Deutschland oder von mir aus in einem Bundesland. Was haben wir da? Haben wir schon Sodom und Gomorra oder geht das noch nach 24 Stunden?
Also das sind natürlich jetzt alles Dinge, die die Zukunft betreffen, wo man keine genauen Vorhersagen machen kann. Aber es gibt natürlich in der Welt Vorkommnisse, die man sich angucken kann. Also es gab zum Beispiel in Amerika auch so eine Stadt, die komplett Blackout hatte vor 25 Jahren. Und das ist alles relativ friedlich abgelaufen, weil man dort noch sehr solidarisch miteinander umgegangen ist. Die Gesellschaft war nicht gespalten, die Kriminalität war überschaubar, es hatten mehr Leute Arbeit, ne, und so weiter. Da hat man sich unglaublich geholfen, hat sich auf der Straße getroffen, hat den Verkehr mit der Hand geregelt. Also gibt es eine ganze Fernsehsendung drüber. Und in derselben Stadt war dann sozusagen in der neueren Zeit ein Blackout. Und da kann man sagen, war nur noch Mord und Totschlag. Also das ist unglaublich. Allein in 25 Jahren. Also die Gesellschaft ist nicht mehr so solidarisch, das sieht man. Ansonsten gibt es auch für Deutschland direkt vom Bundestag beauftragte Studien, wo man untersucht hat, was passiert denn in einer deutschen Großstadt, wenn eine Stunde der Strom ausfällt. 3 Stunden, einen halben Tag, einen Tag, 2 Tage, eine Woche und so weiter. Und man kann also sagen, in der Großstadt, wo die Menschen in der Regel überhaupt nicht vorbereitet sind. Also ich habe Freunde in Berlin, ich glaube, wir hatten es schon mal im Podcast, die gehen nachts um 12 zum Späti, also Späteinkauf. Ne? Das sind diese Lebensmittelläden, die kleinen, die 24 Stunden aufhaben. Die gehen nachts um 12 in den Späti und kaufen sich ein Stück Butter. Also wo ich immer dastehe und sage, seid ihr denn verrückt geworden? Also null Vorratshaltung, die Kühlschränke in der Regel immer leer, Lieferando und was dann immer bestellt wird. Und in den Großstädten kann man, wenn man das sich mal vorstellt, auch welche Konsequenzen das hat. Also es ist fast unvorstellbar. Man kann ja mal in seinem Haus den Strom abschalten, jetzt im Winter. Da geht die Heizung nicht mehr. Wenn es ein Blackout ist, kommt auch kein Wasser aus dem Wasserhahn mehr, weil natürlich der Wasserdruck mit Strom aufgebaut wird. Sie können ja Auto nicht mehr tanken, weil praktisch die Zapfsäulen ja auch alle mit Strom den Sprit aus den Tanklagern hochpumpen. Die Abwasserversorgung wird nach einer gewissen Weile problematisch, weil auch dieses ablaufende Abwasser sich in den Kläranlagen natürlich wird das abgepumpt und aufbereitet. Wenn es dort überläuft, staut sich das natürlich auch in den Rohren dann zurück. Also auch ein Riesenproblem. Toilette funktioniert dann nicht mehr. Ne? So, dann geht es ja weiter. Kühlschrank geht nicht mehr, Kommunikation geht nicht mehr, Heizung geht nicht mehr, Licht geht nicht mehr. Ne? Also es geht eigentlich gar nichts mehr, weil wir heute von dem Strom abhängig sind wie ein Drogenabhängiger von seinem Stoff. Also es geht nichts mehr ohne Strom, gar nichts mehr. Handy, also man ist auch von der Kommunikation, von den Informationen dann abgeschnitten. WLAN geht nicht mehr, ne? Alles. Also das muss man mal wirklich zu Ende denken, was das bedeutet. Und in einer Großstadt gehe ich davon aus, dass spätestens nach 1 bis 1,5 Tagen bürgerkriegsähnliche Zustände sind. Ja, weil eben dann wirklich jeder nur noch versucht, irgendwoher was zu essen zu kriegen, was zu trinken, marodierende Banden dann rumziehen, also das Faustrecht des Stärkeren, Geschäfte geplündert werden. Also ich war oft in Südafrika dienstlich und wenn dort großflächige Stromausfälle passiert sind, was also dort ja, ich meine jetzt nicht den täglichen Stromausfall für 3-4 Stunden, sondern wirklich 1-2 Tage, dann sind wirklich alle Geschäfte geplündert worden, dann geht richtig der Bär los. Ne? Also Blackout für länger als einen Tag in der Großstadt, da kann ich nur sagen, so schnell wie möglich raus aus der Stadt. Das ist die einzige Chance aufs Land. Auf dem Land, denke ich, sind die Auswirkungen viel gedämpfter, weil man dort mehr Eigentum hat, wo man wohnt, wo auch ein Keller ist, wo man dann noch Konserven hat, wo Leute einen eigenen Brunnen haben, wo es Jäger gibt, die wild jagen können, wo man sich untereinander hilft, wo man nicht so völlig entfremdet voneinander ist, ne? Wo man noch auf seinen Nachbarn angewiesen ist. Dort, denke ich, könnte ein Blackout noch besser durchgehalten werden. Da gibt es auch Holzöfen, die eben keine Elektronik haben, sondern einfach der alte Kachelkaminofen. Da kann man wenigstens das Haus noch heizen. Dort wird es also viel gedämpfter sein, die Auswirkungen. Also ist jetzt immer die Frage Großstadt oder Land. Aber durch unsere Abhängigkeit von Strom in allen Lebensbereichen, ne, bis hin zur Verteidigung, Polizei, Notruf, Feuerwehr und so weiter, ist ja alles lahmgelegt, obwohl diese Einsatzzentren sich selber mit Strom versorgen eine ganze Weile. Also wir planen ja Feuerwehrgebäude, DRK-Einsatzzentren, hochgradig energieautark, das ist ja unsere tägliche Arbeit. Also die können schon noch eine ganze Weile durchhalten, aber die können dann am Ende der Masse der Bevölkerung auch gar nicht mehr helfen, weil ja dann viele, viele Menschen in Not geraten, gerade wenn sowas im Winter passiert und dann Wasserleitungen wegfrieren, Heizungen einfrieren. Also man darf gar nicht an diese Schäden denken, die dann entstehen können. Also das ist schon echt kritisch. Und es ist eigentlich jeder gut beraten, diese Appelle der Bundesregierung, sich Vorräte anzulegen für einen Stromausfall, auch wirklich ernst zu nehmen.
Jetzt gibt es ja sogar noch teilweise lebensbedrohliche Sachen, die sofort eintreten. Also Krankenhaus fällt mir sofort ein. Ne? Also ein Krankenhaus wird es Menschen geben, die auf Strom in irgendeiner Form angewiesen sind. Ne? Und
aber dort gibt es überall Notstromsysteme, aber die können natürlich auch nicht ewig aufrechterhalten werden. Ne? Aber ja. Sag mal, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber so ein Krankenhaus kann bestimmt 1-2 Wochen, auch eine Feuerwehr oder so ein Einsatzzentrum, die können schon 1-3 Wochen können die komplett durchhalten. Nur wenn dann der Kraftstoff nicht mehr da ist, um die Notstromaggregate anzutreiben, dann geht natürlich irgendwann auch dort das Licht aus.
Mhm. Ja, okay, dann da habe ich gar nicht dran gedacht. Das ist ein guter Hinweis, dass es diese Notstromaggregate gibt. Gefängnis hatte ich nämlich auch noch im Kopf, dass irgendwie so ein Kettensägenmörder auf einmal vor der Tür steht, weil die Tür aufgegangen ist. Oder so ein Bär aus dem Zoo rausmarschieren kann, weil der Strom nicht funktioniert hat. Okay, ja, da haben sie recht, da gibt es logischerweise Sicherungssysteme.
Bei den Gefängnissen und bei gefährlichen Tieren ist im Stromausfall immer die Verschließung der Tür der Standard. Also darauf sind die schon vorbereitet. Aber es ist natürlich auch blöd, wenn ein Gefängnisinsasse eine Woche kein Essen mehr kriegt. Ne? Also
ja, auch schwierig, ja. Mhm. Jetzt stelle ich mir vor, dass in ganz Deutschland dunkel ist und irgendwo in Freiberg, wir nennen jetzt mal nicht die Straße, steht ein Haus hell erleuchtet. Und ich stelle mir das so vor, dass oben so aus dem Kamin die Wölkchen rauskommen und es duftet nach Zimtschnecken und frisch aufgebrühter Kaffee. Ist das realistisch, dieses Szenario?
Es ist unrealistisch, weil das ist zwar theoretisch möglich, aber das sollte man tunlichst unterlassen, weil sie dann mit einmal ganz viele Freunde haben, die vorher nie ihre Freunde sein wollten.
Mhm.
Ist doch klar, wenn überall der Strom ausfällt, Hunger und alle frieren, dann kommen ja diese marodierenden Banden herum und nehmen sich, was sie brauchen. Das heißt, diese Absicherung im Blackout-Fall geht nicht nur darum, dass man was zu essen hat, was zu trinken, etwas zur Kommunikation, also Handfunkgeräte zum Beispiel. Ne? Man braucht auch Tauschware für den Schwarzmarkt. Ne? Das sind alles geschichtliche Erfahrungen, dass man dann Zigaretten da hat, Kondome, Schnaps. Nicht um das alles selber zu konsumieren, sondern weil das die wichtigsten Tauschwaren sind auf einem Schwarzmarkt, in einer Krisensituation. Man muss sich aber vor allen Dingen Gedanken machen, und das haben Sie ja schön angesprochen, wie man nicht mehr auffällt. Also es darf eben dann das Licht nicht zu sehen sein. Es darf nicht nach Essen riechen. Oder wenn das Notstromaggregat tuckert, kommen die Leute natürlich auch scharenweise. Und das sind nicht nur dann Leute, die befreundet sind mit einem, sondern auch Leute, die man lieber nicht im Haus haben muss. Also man muss das dann alles heimlich machen, verdunkeln. Wenn tagsüber der Schornstein raucht, ist auch klar, kommen auch ganz viele. Also man darf überhaupt nicht mehr auffallen in so einer Situation. Ansonsten wird man überrannt. Das heißt, man muss natürlich, und das will ich heute hier nicht so vertiefen, sich auch überlegen, wie kann man sich verteidigen, wenn man dann Nahrung hat und Feuer und Wärme und Essen und all diese Dinge. Wie kann man sich dann und seine Liebsten eben auch gegen Übergriffe verteidigen?
Da gibt es natürlich zwei Parteien, die sich irgendwie davor schützen müssen. Punkt Nummer eins, Regierung. Was können wir tun, dass es nicht passiert, wenn wir uns darauf nicht verlassen wollen? Der einzelne Haushalt, die einzelne Person. Wie kann ich mich denn so vorbereiten? Gehen wir das mal der Hierarchie nach, gehen wir die beiden Sachen mal an. Was kann Deutschland denn tun, damit genau das alles nicht passiert? Was müsste man jetzt umsetzen? Geht es überhaupt noch? Können wir noch die Kurve kriegen überhaupt?
Also mit Reformchen keine Chance. Also man müsste wirklich jetzt radikal sagen, stopp, alle Maßnahmen stoppen, Realitätscheck machen. Und Sie wissen, ich bin ein großer Fan der erneuerbaren Energien, aber ich würde wirklich sagen, erstmal nicht eine Anlage mehr zubauen. Dann schauen, dass wir die Netze ausbauen, dass wir Energiespeicher hinbekommen, dass wir das Netz klug machen, also intelligente Stromzähler, Preissignale für die Verbraucher, also dass wir die Voraussetzungen schaffen, um massiv weiter zuzubauen. Weil wenn wir die Voraussetzungen weiter vernachlässigen, und mir ist das auch klar politisch, wenn Sie die Netze ausbauen, da geht es um immense Investkosten, da geht es um 500 Bürgerinitiativen, die sozusagen verhindern wollen, dass dort das Kabel durchgeht und hier und dort sind Fledermäuse und die ganzen Probleme, Plan- und Umweltfeststellungsverfahren. Das ist also extrem anstrengend, kostet viel Geld, bringt keine Wählerstimmen, bringt keine schönen Presseartikel. Ne? Aber das müsste man machen. Ich würde auch die Atomkraftwerke, die noch nicht zerstört wurden, das ist ja von der letzten Regierung auch geschickt eingefädelt worden, dass man die nicht nur abgestellt hat, sondern dass man die teilweise eben auch zerstört hat, indem man Säure eingeleitet hat. Ich würde wieder in Betrieb nehmen, was geht. Ich würde Gaskraftwerke, schnell regelbare Gaskraftwerke zubauen, viel mehr als unsere Wirtschaftsministerin im Moment genehmigt bekommen hat von der EU. Sie wollte ja mehr. Ich glaube, sie hat jetzt schon das geblickt, was da auf uns zukommt. Also wir müssten schnell Regelenergie aufbauen. Und erst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dass unser System wieder stabilisiert ist, dass die Redispatch-Maßnahmen rückläufig sind, erst dann können wir wieder über massiven weiteren Zubau an fluktuierender erneuerbarer Energie nachdenken. Und genau diesen harten Schnitt sehe ich im Moment überhaupt nicht. Also es geht einfach nur weiter, weil das natürlich schöne Pressemeldungen sind für die Politik. Wieder ein Windpark, wieder ein Solarpark und ne, vor den Modulen stehen, schöne Bilder machen. Das sind ja schöne Bilder. Und wenn man sich's mal anguckt, wir haben ja in den letzten 4-5 Jahren wirklich massiv Sonne und Wind zugebaut. Und wenn man sich den Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Energieverbrauch, also nicht nur an Strom, sondern auch Mobilität und Wärme anschaut, haben wir auf der einen Seite massiv Sonne und Wind zugebaut, haben aber in den letzten 5 Jahren nur 2% mehr Anteil erneuerbarer Energie erreicht. Also der Anteil erneuerbarer Energie in Deutschland am gesamten Energieverbrauch, Strom, Wärme und Mobilität liegt bei 22%. Vor 4-5 Jahren lagen wir bei 20%. Also da muss man doch dann mal aufwachen und sagen, also wenn wir jetzt einfach nur massenhaft Sonne und Wind zubauen, scheint es anscheinend viel zu langsam nach oben zu gehen, aber die Probleme nehmen exponentiell zu, also müssen wir mal was anderes machen. Das wäre also die Ebene Politik. Und dort sehe ich aber überhaupt keine Anzeichen, dass dort jetzt in irgendeiner Art und Weise vernünftig gehandelt würde, sondern man ist wie auf der Titanic. Das Orchester spielt noch, ne? Es ist gute Laune und man weiß eigentlich schon, der Eisberg unterm Wasser lauert schon.
Spätrömische Dekadenz, ne? Rom ist verloren, wir schmeißen nochmal eine große Party. So, ja. So schlimm, oh Gott, ja. Heißt, ich muss mich schnell vorbereiten. Nach dem Podcast gehe ich einkaufen, Kaufland, was brauche ich?
Ja, also natürlich alles Lebensmittel, die länger lagerbar sind. Also ich sage jetzt mal nicht nur Nudeln, ne, sondern sie müssen ja auch ein bisschen Abwechslung einbringen beim Essen. Tütensuppen, es gibt Brot inzwischen und auch Konserven wie Gulasch und so weiter, was sich 20 Jahre hält, eingeschweißt in den Büchsen. 20 Jahre, ne? Also diese ganzen Lebensmittel ein bisschen abwechslungsreich, also nicht nur einen Sack Nudeln kaufen, ne, das hängt ihnen erstens sowieso bald zum Hals raus. Dann müssen sie natürlich dort immer mal schauen, wenn das Verfallsdatum rum ist, dass sie das auch konsumieren und wieder neu anlegen. Wasservorräte, also immer große Wasservorräte anlegen, nicht nur für, ne, Hygiene, Zähneputzen, Trinken, Kaffee und Toilette. Dann natürlich diese Tauschwaren für den Schwarzmarkt, die sind sehr wichtig. Mittel zur Kommunikation, also die alten Handfunkgeräte, ne, die man auflädt, wo man sich unterhalten kann über eine Entfernung. Energieversorgung ist extrem wichtig, dass man so tragbare Akkus sich zulegt. Die gibt es heute schon, also wirklich für überschaubares Geld, wo man auch gleich dann Wechselstromgeräte sogar ranstecken kann. Also wo praktisch eine Batterie drin ist und ein Wechselrichter und die Steckdosen. Das kann man einfach mit Netzstrom verladen. Dazu gibt es schöne faltbare Photovoltaikpaneele, die man auf dem Balkon, ne, in der Stadt aufspannen kann, auf dem Land, auf die Wiese stellen kann, wo man dann, wenn eben wirklich das Stromnetz ausfällt und der Akku dann irgendwann leer ist, mit der Sonne nachladen kann. Ne, da hat man schon mal Essen, Trinken, Kommunikation, Energie. Und man muss natürlich überlegen, wenn jetzt viele Leute auf der Straße langziehen und doch in das Haus wollen, weil sie merken, hier ist Energie und hier ist Essen und hier ist Wasser, wie verteidigt man sich? Ne? Das will ich jetzt nicht vertiefen, da gibt es eigene Bücher im Netz, eigene Sendungen, kann man sich angucken, was legale Mittel der Verteidigung sind. Aber den Punkt darf man auf keinen Fall vergessen. Und wenn man diese Sachen hat, kann man vielleicht noch überlegen, Mobilität, also habe ich ein Fahrrad, wo ich mich bewegen kann, weil das geht ja mit Muskelkraft, ne? Denn mein Auto ist zwar getankt, aber irgendwann ist es alle. Man kann auch immer schauen, dass der Tank gefüllt ist beim Auto. Auch beim E-Auto, dass das möglichst immer vollgeladen ist. Also, dass man das nie ständig leer fährt, um zumindest im Fall der Fälle dann noch eine gewisse Kilometerdistanz im Tank zu haben, die man zurücklegen kann. Also, das sind eigentlich die Geschichten. Und man muss natürlich auch überlegen, wie man das Essen zubereitet. Also, wir haben ja alle oft Elektroherde, die dann auch nicht mehr gehen. Also man braucht dann irgendwie einen Spirituskocher, einen Gaskocher mit einer Gasflasche. Damit kann man, im Übrigen gibt es auch Heizgeräte, die dann Wärme machen. Also das sind alles so Campingartikel. Also im Campingbedarf kann man sich da gut ausstatten, dass man auch wirklich überlegt, wie mache ich denn dann mein Essen auch warm? Wie koche ich die Kartoffeln? Wie koche ich den Reis? Ne? Und solche Geschichten. Also das ist ganz wichtig. Und damit hätte man sich eigentlich gut abgedeckt. Es gibt auch selbst von der Bundesregierung im Internet gute Checklisten, wo ähnliche Dinge draufstehen mit Stückzahlen und wie viel Liter Wasser. Das kann man sich runterladen und kann solche Vorräte dann ganz gezielt anlegen.
Wenn wir jetzt nochmal referenzieren auf unsere Podcast-Folge über Niesky, hochgradig energieautarkes Gebäude. Übrigens tolle Folge, ich glaube Folge 11. Gerne nochmal reinhören. Da ist ein ganz tolles Projekt an den Start gebracht worden in Niesky. Hören Sie gerne mal rein. Auf jeden Fall geht es da um ein hochgradig energieautarkes Wohnhaus. Und wenn wir jetzt sagen, das macht Schule und wir haben irgendwie deutschlandweit jetzt in den nächsten 10 Jahren 50.000, 100.000 von diesen Gebäuden, würde das helfen, würde das unterstützen oder halt nur diesen 50.000 bis 100.000 Haushalten?
Naja, wenn man mal davon ausgeht, dass die Häuser so geplant sind, wie wir es empfehlen, also mit so einer Notfallversorgung. Das heißt, da haben in der Regel die Mieter eine Steckdose in der Wohnung, die ist rot markiert, also ein roter Deckel. Da ist, wenn Normalfall ist, praktisch kein Strom dort. Und wenn aber jetzt draußen Stromausfall ist auf der Straße, ist auf der einen Steckdose noch Strom aus der Solaranlage. Weil ja die Solaranlage der Häuser keine Netzverbindung haben darf. Denn wenn der Energieversorger draußen eine Reparatur macht, wie bei Ihrem Wasserfall, den Sie beschrieben haben, und dreht draußen sozusagen die Stromleitung ab oder also schaltet die ab, dann darf ja, wenn der Monteur dort arbeitet und repariert an den Kabeln, nicht plötzlich, wenn die Sonne scheint, Strom aus dem Haus ins Netz fließen. Das wäre ja lebensgefährlich. Das heißt, es ist dann ein extra Kreislauf, jeder hat dann eine Steckdose. Und auf dem System ist, kann man sagen, in 9 von 12 Monaten Ersatzstrom, also eine Art Notstromversorgung. Nicht so, dass man dann einen Elektroherd dranhängen kann und einen Föhn und einen Wasserkocher, alles, aber für Kommunikation, Kühlschrank und so die wichtigsten Sachen. So, weil natürlich im harten Winter auch keine Sonne da ist. Ne? Dezember, es liegt 1 Meter Schnee auf dem Dach, dann habe ich auch diese Notstromversorgung nicht mehr zur Verfügung. Aber 9 von 12 Monaten wäre ja schon mal was, einen großen Sprung macht. Und dann kann man natürlich, wenn man jetzt gute Nachbarschaft pflegt zu anderen, die drumherum wohnen, diese Leute mit in das Haus einladen. Ne? Also das hätte schon eine entsprechende Wirkung, zumindest diese Menschen in diesen Häusern und die Häuser drumherum im Blackout irgendwie durch den Notfall zu bringen. Es würde aber nicht helfen, die Masse der Häuser, die eben nicht so ausgestattet ist, oder Industrie oder Tankstellen, also diese ganze Infrastruktur, die ist dadurch nicht zu retten.
Tja, jetzt hat man irgendwie immer so gedacht, diese Prepper heißen die ja, glaube ich, ne, die sich also vorbereiten für Preparation, da kommt das Wort, glaube ich, her. Ne, also ich bereite mich vor auf diesen Blackout. Hier hat man ja gerne mal in so eine Ecke geschoben. Ja, gut, das sind Aluhutträger, ne, so um Gottes Willen. Ja, jetzt denke ich aber schon mal drüber nach. Also diese faltbare, dieses faltbare Solarpanel, was Sie gesagt haben, da weiß ich schon, dass ich in 6 Minuten auf Amazon da mal rumsurfe und mir das Ganze mal anschaue. Also da haben Sie auf jeden Fall bei mir schon mal den einen oder anderen Aha-Moment ausgelöst. Und ich bin sehr gespannt, ob uns das trifft. Ich kann gar nicht von der Hand weisen, dass so eine leichte kindliche Neugier in mir schon entsteht, zu sagen, ich würde es gerne mal irgendwie in so einer Parallelwelt gerne mal wissen, wie es ist, aber dann doch lieber bei den Nachbarn als bei mir, um ehrlich zu sein. Wir hoffen, dass das nicht eintritt. Eine Prozentzahl habe ich Ihnen nicht entlocken können, aber ich habe deutlich rausgehört, das ist nicht ganz unwahrscheinlich. Heißt, die eine oder andere Flasche Wasser oder eine Regentonne im Garten kann nicht schaden.
Ja, auf alle Fälle. Also ich denke, Einfamilienhausbesitzer sind dort noch relativ entspannt, weil da wirklich diese Wassertonne im Garten steht und man kann ein bisschen was anbauen und so weiter. Ne? Aber für die Mietswohnungen in den Großstädten ist das schon eine echte Bedrohung, wenn dort ein Blackout stattfindet. Ich drücke auch die Daumen, ich drücke vor allen Dingen die Daumen, dass die politischen Entscheider endlich aufwachen und sagen, also so weiter wie bisher geht nicht. Ich meine, wir hatten, wenn ich das recht im Kopf habe, 2024 im August, eine sehr kritische Situation. Da waren ähnliche Schwingungen im Netz wie in Spanien, wo dann kurz drauf der Blackout kam. Also es ist nicht so, dass das hier völlig ausgeschlossen ist. Wenn jetzt nicht gegengesteuert wird, ist es nur noch eine Frage der Zeit. Ich hoffe, dass man gegensteuert. Vielleicht bringen auch erste Brownouts diesen Aufwachprozess zustande, dass man sagt, puh, also hier haben wir jetzt gerade noch mal Glück gehabt, ne? Und jetzt geben wir aber Gas. Ich denke einfach, der unkontrollierte Zubau von Wind und Sonne wird so nicht weitergehen können. Also wenn die Grundvoraussetzungen nicht erfüllt sind, muss das gestoppt werden. So weh mir das tut, ich bin ja ein absoluter Sonnenfreak, aber ich habe eben auch keinen Bock auf Blackout. Ne?
Also Ich habe noch eine Frage schnell zum Abschluss, weil das würde ich gerne mal beleuchten. Wie schlimm ist denn wirtschaftlich das ganze Thema eigentlich? Also dass das jetzt sozial eine Vollkatastrophe ist, 100%. Aber dann steht ja auch, also wenn ich mir vorstelle, 1 Stunde, 2 Stunden, 5 Stunden, ein Tag steht Deutschland ja still. Also abgesehen vom Ackerbau, der per Sense und Fluggerät läuft, wird ja für die Wirtschaft gar nichts getan. Es steht Deutschland komplett still. Und ein Tag, das sind 365, ein 365stel, das muss ja ein wirtschaftlicher Super-GAU sein, der gar nicht aufzufangen ist.
Richtig. Also denken Sie nur mal an einen Hochofen, der irgendwie 3 Tage keinen Strom mehr hat und dort die Schmelze erstarrt, den können Sie wegschmeißen. Ne? Also Produktionsanlagen, Stahl und so weiter, Chemieindustrie. Also da werden wir für eine gewisse Zeit in die Steinzeit zurückkatapultiert. Und man darf ja nicht unterschätzen, was das für ein Signal ist für den Standort Deutschland, ne? Dass dann Investoren sagen, also lieber weg hier, wenn in einem Land keine sichere Stromversorgung ist. Und die Leute kriegen es ja mit. Wir schalten nach und nach alle Grundlastkraftwerke ab und haben keinen Ersatz. Und überall, wo ich in der Welt bin, auf den großen Tagungen und Konferenzen, sagt man, ob wir verrückt geworden seien in Deutschland mit unserer Energiewende. Und alle sagen, macht das ja nicht so wie Deutschland. Das ist das abschreckendste Beispiel, was es gibt. Ne? Also Preise zum einen nach oben, Energiepreise, Unsicherheit in den Netzen, Blackout-Gefahr. Also die sagen alle, was ist denn bei euch eigentlich passiert in diesem Industrieland Deutschland? Ne? Wenn ihr eure Basis eine sichere, verlässliche, bezahlbare Energieversorgung aufgebt. Also das wäre wirklich ein katastrophales Signal.
Hoffen wir alle, dass genau das nicht passiert. Und wenn es passiert, sind Sie jetzt vorbereitet. Sicherheits- und Selbstverteidigungstipps gibt es dann in der nächsten Folge. Nein, Spaß beiseite. Wir sind hier für das Thema Energie. Und da werden wir weiter schön den Finger in die Wunde legen und auch die Themen ansprechen und klar aussprechen, so wie es sind. Wenn ich sage wir, meine ich gar nicht mich, sondern primär Professor Timo Leugefeld. Ich sage recht herzlichen Dank und freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen.
Vielen Dank, Herr Lapan, und ich schließe mal heute mit einem Wort. Hoffen wir das Beste und rechnen mit dem Schlimmsten.
Lassen wir so stehen. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.